Ja, wollen wir starten?
Ja, wir könnten so tun, als würden wir wissen, was wir tun.
Das machen wir doch immer.
Ja.
Seit 35 Jahren. Ja, das wäre das erste Mal, dass wir einen Gong vor dem Einleitungssatz hätten.
Ich habe 55 Jahre Ahnungslosigkeit.
55 Jahre Ahnungslosigkeit. Oh mein Gott, aus dem letzten Ahnungslosigkeit aus dem letzten Jahrhundert.
Ja, genau. Liebe Leute, wenn ihr das hört, sind es nicht nur knapp 55 Jahre, sondern darüber. Genau.
Ah, ich beginne jetzt.
Ja.
Willkommen zu einer neuen Episode von Bassum. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk.
Hallo Mario.
In der heutigen Folge geht es um IPv6. Ich bin heute leider dran mit Vorlesen, weil die Zusammenfassung aus der Wikipedia ist lang. Also, nehmt euch einen Tee oder einen Kaffee und ich lese mal los. Das Internet Protocol Version 6 IPv6, früher auch Internet Protocol Next Generation IPNG genannt, ist ein von der Internet Engineering Task Force seit 1998, so alt schon, aus dem letzten Jahrhundert, wie wir, Dirk, standardisiertes Verfahren zur Übertragung von Daten in paketvermittelnden Rechnernetzen, insbesondere dem Internet. In diesen Netzen werden die Daten in Paketen versendet, in welchen nach einem Schichtenmodell Steuerinformationen verschiedener Netzwerkprotokolle ineinander verschachtelt, um die eigentlichen Nutzdaten herum übertragen werden. IPv6 stellt das Protokoll der Vermittlungsschicht 3 des OSI-Modells im Rahmen der Internetprotokollfamilie eine über Teilnetze hinweg gültige 128-Bit-Adressierung der beteiligten Netzwerkelemente her. Ferner regelt es unter Verwendung dieser Adressen den Vorgang der Paketweiterleitung zwischen Teilnetzen, in Klammern Routing. Die Teilnetze können so mit verschiedenen Protokollen unterer Schichten betrieben werden, in deren unterschiedlichen physikalischen und administrativen Gegebenheiten Rechnung tragen.
Puh.
Ja, ich glaube, ich habe 2 oder 3 Verleser drin, aber wir werden es jetzt mal besprechen.
Ja, ich meine, nachdem du das vorgelesen hast, ist der technische Teil klar. Wir können uns jetzt auf den kulturellen Teil.
Genau. Also diese Geschichte mit den Paketen haben wir schon ein paar Mal erklärt, wie das grob funktioniert und warum das Internet so rock solid ist. Weil diese Pakete halt die Daten in Pakete aufgeteilt und durch das Netz geschickt werden können und in beliebiger Reihenfolge und am Ende wieder zusammengesetzt werden in der richtigen Reihenfolge. Ja. Und dass einzelne Pakete eines Datensatzes auch unterschiedliche Wege nehmen können über unterschiedliche Routen. Sucht nach den alten Folgen und hört es euch an.
Also wer es genau wissen möchte, kann die Sendung mit der Maus suchen, mit der Folge übers Internet. Das ist eigentlich sehr, sehr gut erklärt. Wir packen es auch natürlich nochmal in die Sendungsnotizen.
Genau, ja.
Neudeutsch, Shownotes.
Shownotes. Genau. Genau, so, jetzt haben wir also unser IPv allseits bekanntes und beliebtes IPv4-Protokoll. Mhm. Wo unsere IP-Adressen aus leicht merkbaren 4 8-bittigen Zahlen bestehen, mit einem Punkt getrennt, ne, wo man jeder halt weiß, dass die Fritzbox 192, 168, 178, 1 hat im Internet. Ja. Im internen Netz. Warum brauchen wir IPv6?
Gibt einen einfachen und einen komplizierten Grund. Fangen wir doch mal mit dem einfachen Grund an. Aufgrund der Vergabe der Adressen kann man mit IPv4 bis zu 3 Milliarden IP-Adressen vergeben. Mhm. Ein großer Teil dessen, auch das, was du gerade gesagt hast, ist ein sogenannter privater IP-Adressbereich. Also jeder hat bei sich zu Hause vermutlich so ein 192, 168er Subnetz in irgendeiner Form. Die Adressen braucht man so nicht mitzählen, weil die hinter dem Router versteckt werden und eigentlich keine offiziellen Adressen sind. Aber es gibt rund 3,7, glaube ich, Milliarden Adressen, die man weltweit benutzen kann.
Ja.
Und man mag es nicht glauben, die Adressen sind am Ende. Also die sind sehr, sehr teuer geworden und man kann sich keine oder kaum noch IPv4-Adressen besorgen. Hm. Wird fast das neue Gold. Da kann man auch, glaube ich, Bitcoin wieder weglassen. Statt Bitcoin kann man jetzt in IPv4-Adressen investieren.
Hm. Ja. Ja, und es ist einfach so, dass wir so viele, dass ich, glaube ich, als dieses Protokoll erfunden wurde, hat sich, glaube ich, niemand vorstellen können, dass es mal so viele Geräte gibt, die gleichzeitig ins Internet gehen. Ja. Ja, dass jeder so ein Ding, mindestens ein Gerät mit sich rumträgt, was quasi permanent am Internet hängt und somit auch eine Adresse braucht, die erreichbar ist. Das konnte sich, glaube ich, damals vor vielen Jahren so noch niemand vorstellen. Ne? Ja. Und wir haben halt, ich weiß nicht, ob es vom Anfang an in der Spezifikation war, aber ich glaube schon, weil wir haben ja diese privaten Adressbereiche, die du schon genannt hast, die ja nicht geroutet werden ins Internet. Das heißt, da gibt es im Protokoll hart kodiert, sind diese Adressen so hinterlegt, dass sie nicht ins Internet weitergeleitet werden. Das heißt, man braucht da eine Möglichkeit zu sagen, ich habe irgendwo diese privaten IP-Adressen, die sollen aber trotzdem Verbindungen ins Internet aufnehmen können. Und da haben wir dieses Netting der IP-Adressen, wo ein Router mit einer offiziellen IP-Adresse ausgestattet wird und dahinter können theoretisch hunderte, tausende Rechner sitzen, die interne IP-Adressen haben und dann aber, wenn sie ins Internet gehen, quasi ihre Adresse übersetzt wird in die offizielle und wenn das Paket zurückkommt, wieder zurück übersetzt wird und in das interne Netz geht. Also dieses Netting, das man auch beliebig verschachteln kann natürlich, hat im Prinzip uns bis jetzt den Arsch gerettet, wenn man es mal flapsig sagen will, weil ansonsten hätten wir, glaube ich, schon, wäre IPv4 schon völlig unnutzbar.
Das hat uns in mehrerer Hinsicht tatsächlich auch den Arsch gerettet. Die eine Sache ist natürlich die, dass man mehrere Geräte hinter einer offiziellen Adresse betreiben kann. Und das zweite ist, dass die Geräte hinter dieser offiziellen Adresse nie direkt aus dem Internet erreichbar sind, sondern dass dazwischen immer eine Fritzbox oder ein anderer Router oder Router sitzt, der die Verbindung nur dann weiterleitet, wenn vorher die Verbindung von innen aufgebaut wurde. Ja. Oder wenn er konfiguriert wurde, das anderweitig noch zu machen. Das genau. Gibt's natürlich auch.
Im Prinzip hat der Router schon da die Funktionalität, die internen Geräte zu schützen. Hm.
Genau. Hat man aus der Not eine Tugend gemacht. Weil die Not, dass es nicht jedes Gerät eine offizielle Adresse bekommt.
Mhm. Ja. Ja, so, jetzt gibt's IPv6 schon seit 1998, was ich auch so nicht gedacht hätte, dass es wirklich schon so alt ist.
Ja.
Das sind ja schon jetzt 25 Jahre. Das heißt, hat schon Silberhochzeit sozusagen.
Ja.
Ja, was ist bei IPv6 anders oder funktioniert die Adressierung da? Wir haben ja jetzt bei IPv4, hatte ich ja schon gesagt, ne, wir haben 4 Zahlen mit 8 Bit. Das heißt, die gehen immer von 0 bis 255. Das haben wir 4-mal und das ergibt eine Anzahl von x Adressen, die möglich sind. Wie ist es jetzt bei IPv6? Wie werden da die Adressen notiert?
Das Augenscheinlichste, was man natürlich erstmal sieht, ist, dass die Adressen aus Buchstaben und Zahlen bestehen. Und zwar sogenannte aus Hexadezimalzahlen. Das heißt, die Ziffern von 0 bis 9 und die Buchstaben von A bis F. Davon gibt es immer Vierergruppen und die einzelnen Teile werden durch einen Doppelpunkt getrennt. Jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, es gibt 8 Vierergruppen.
Ja, genau.
Wenn ich das recht im Kopf habe.
Ja, 8 mal 16 Bit sind es, genau.
Genau. Wir haben, das kann man ja leicht rausrechnen, wir haben bei der alten Adressvergabe mit IPv4 hatten wir 32 Bit. Jetzt haben wir 128 Bit. Das heißt, wir haben 2 hoch 96 mal mehr IP-Adressen zur Verfügung.
Ja. Und jetzt sagen wir wieder mit unserem beschränkten Wissen von heute, das sind mehr Adressen, als wir jemals brauchen werden auf diesem Planeten.
Ich habe mal gelesen, es sind mehr IP-Adressen, als es Sandkörner auf der Welt gibt. Mhm. Und das ist schon viel. Also jedes Sandkorn auf dieser Welt könnte eine eigene IP-Adresse bekommen.
Ja.
Das sind natürlich nicht ganz 2 hoch 128 Adressen oder 2 hoch 128 minus 1, weil Netze auch noch eigene Adressen haben. Deswegen muss man die immer abziehen, also je nach Netztopologie. Und Router haben natürlich eigene Adressen. Das heißt, es sind nicht ganz so viele, aber es sind immer noch sehr, sehr viele.
Ja.
Und nach heutigem Stand der Technik deutlich mehr als genug, aber das werden die Leute vor 50 Jahren zu IPv4 auch gesagt haben.
Ja, ne, deswegen, ja, deswegen habe ich gesagt, wir haben jetzt mit unserem jetzt beschränkten Wissen denken wir, ja, das reicht wirklich für ewig. Ich würde mal sagen, für unser Arbeitsleben, Dirk, wird's reichen.
Ja, ich glaube sogar für mein biologisches Leben auf dieser Welt wird es auch reichen. Also die Prognose traue ich mir zu.
Ja, genau. Ja, so eine IPv6-Adresse ist also, ja, besteht aus diesen acht Blöcken, die jeweils hexadezimal sind. Das hat den Nachteil, dass man sich so eine IP-Adresse eigentlich nicht mehr merken kann. Mhm. Es ist relativ, ist glaube ich relativ unmöglich, sich das, sage ich mal, gut, vielleicht, wenn ich jetzt eine feste eigene hätte, würde ich vielleicht sagen, oder mein Lieblingswebsurfer hat eine, die fest wäre. Da könnte ich sagen, okay, vielleicht, wenn die einigermaßen leicht zu merken ist, dann schaffe ich mir ein bisschen Platz im Gehirn, um sie mir zu merken. Aber so dieses, was man halt in so einem klassischen IPv4-Netz hat, dass man halt jeden Surfer, den man da stehen hat und jedes Gerät, weiß man die IP-Adresse auswendig so als Administrator, ne? Wo man sagt, ja, da brauche ich gar kein DNS. Ne? Wenn ich den erreichen will, dann bin ich schneller, wenn ich seine IP-Adresse schnell eintippe. Und das haben wir halt mit IPv6, glaube ich, nicht mehr.
Nein. Dafür können wir so schöne Adressen machen wie Affe, Fefe, Affe, Fefe, Affe, Fefe, ja. Affe, Fefe, Affe, Fefe, Affe, Fefe. Nein, genau. Zum Beispiel. Also man kann ja mit den Buchstaben sich durchaus auch merkbare Adressen generieren. Aber ein großer Teil der Probleme, die ich in Firmen sehe, ist zum Beispiel, dass die Leute IP-Adressen und keine Namen verwenden. Und das löst IPv6 auf eine ganz charmante Weise, nämlich dadurch, dass man die IP-Adressen nicht mehr behalten kann und man quasi schon fast gezwungen ist, den DNS-Namen zu verwenden.
Genau, dann ist DNS, glaube ich, dann einfach Pflicht. Ne?
Definitiv, ja, auf jeden Fall.
Man kann die Schreibweise der IPv6-Adressen noch ein bisschen abkürzen. Es gibt da so ein paar Erleichterungen. Zum Beispiel kann man in diesen Viererblöcken, wenn es da führende Nullen gibt, die kann man weglassen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Dann kann man, wenn ein Block aus 4 Nullen besteht, dann kann man den abkürzen mit einer Null. Das funktioniert auch. Und wenn ich mehrere Blöcke habe, hintereinander, die Null sind, dann kann ich die abkürzen mit 2 Doppelpunkten.
Genau.
Ne, das heißt, wenn ich eine Adresse zum Beispiel hätte mit 2001 Doppelpunkt und dann 0.0 Doppelpunkt 0 Doppelpunkt 0, also bis zum Ende Doppelpunkt 0, dann könnte ich die auch einfach abkürzen mit 2001 Doppelpunkt Doppelpunkt. Das wäre quasi die gleiche Schreibweise. Oder wir haben analog zur 127.0.0.1, die wir bei IPv4 haben, haben wir auch eine Adresse, die 7 mal 0 und dann einmal die 1 hat als IPv6-Adresse. Die würde ich dann abkürzen mit Doppelpunkt Doppelpunkt 1. Das ist quasi meine lokale IPv6-Adresse in IPv6 quasi.
Das Wichtige ist, das geht nur einmal in eine IP-Adresse. Also wenn man 1.0.0.1.0.0. also Doppelpunkt Punkt 0.0 Punkt hat, dann kann man sich entscheiden, welchen der Teile man abkürzt. Man kann nicht beide Teile abkürzen. Ja. Das geht nicht, weil es dann nicht mehr eindeutig ist.
Richtig, dann wird es nicht mehr eindeutig, weil ich nicht weiß, wie viele Nullen gehören jetzt auf die eine Seite und wie viel gehören auf die andere Seite.
Genau.
Und ich glaube, es ist auch festgelegt, dass man nur den linkeste Nullerfolge abkürzen darf.
Das weiß ich nicht.
Also technisch geht beides, aber für die Schreibweise gibt es irgendwo, glaube ich, ein RFC, wo festgelegt ist, nur der linkeste Nullerfolge, die darf nur abgekürzt werden.
Das klingt logisch.
Ja.
Ja, also welche Gründe mag es denn noch geben, warum man IPv6 einführen mag? Und was ist mit IPv5?
Wo ist IPv5 geblieben, genau? Das weiß ich nicht, wo IPv5 geblieben ist. Ein Vorteil von IPv6 ist auch, dass der Header der Pakete wesentlich unkomplizierter und kleiner ist. Also IPv4-Pakete haben einen relativ großen Header, wo Informationen drinstehen, die nichts mit den eigentlichen Daten zu tun haben. Mhm. Der ist bei IPv6 deutlich kleiner. Somit haben wir, sage ich mal, weniger Bandbreite notwendig, um Pakete durchs Internet zu schicken. Das ist auch ein großer Vorteil von IPv6.
Ich löse an der Stelle nochmal auf, IPv5 gibt es nicht. Das war mal als Internet-Stream-Protokoll gedacht. Es hat sich aber nie durchgesetzt.
Ah ja.
So, aus Kostengründen eingestellt worden. Genau. Also das ist mal eine Sache, das, was du gesagt hast, dass der Header klein ist. Die zweite Sache ist, dass sehr viele neue Möglichkeiten mit IPv6 kommen. Dieses Internet Control Message Protokoll, was ihr alle kennt, was ihr alle auch schon wahrscheinlich benutzt habt, aber wo ihr vielleicht nicht wisst, dass ihr es benutzt habt. Ping kommt aus dieser Protokollfamilie, also um herauszufinden, ob ein Host auf der anderen Seite antwortet. Das ist um viele Dinge erweitert worden, die das automatische Konfigurieren von Netzwerkgeräten vereinfacht.
Ja.
Man kann da zum Beispiel feststellen, wer seine Nachbarn sind, das kann man an Router weitergeben, dann wissen die Router, über welchen Weg sie das ihre Pakete routen können.
Ja.
Das heißt, Router können sich über ICMP, wenn sie entsprechend konfiguriert sind, zum Teil automatisch konfigurieren.
Genau. Das funktioniert aber nur, weil bei IPv6 die Adresszuweisung anders funktioniert als bei IPv4. Ja. Ne, bei IPv4 haben wir erstmal pro Netzwerkkarte oder Netzwerkdevice haben wir eine Adresse, die wir entweder manuell festlegen können oder man kann sie automatisch zum Beispiel per DHCP verteilen. DHCP ist halt ein Protokoll, wo im Prinzip die Netzwerkkarte ins Netz schreit und sagt, hier gibt's hier irgendwo einen DHCP-Server, der mir eine IP-Adresse geben kann. Und dann antwortet hoffentlich ein DHCP-Server und sagt, hier hätte ich eine. Willst du die haben? Na, sagt meine Netzwerkadresse, ja, nehme ich. Und dann hat sie die. Na, dazu werden dann noch verschiedene andere Sachen verteilt, wie zum Beispiel der Router und der DNS-Server, wenn man das möchte, werden noch mitverteilt. Vielleicht auch noch ein Zeitsurfer und solche Dinge. Das kann man alles über das DHCP-Protokoll relativ schön abbilden. Aber in der Regel habe ich auf einem Netzwerk Device nur eine IPv4-Adresse drauf. Ja, also natürlich kann ich auch sagen, ich mache noch virtuelle Adressen, wo unterschiedliche IP-Adressen auf einer physischen Karte liegen. Aber eigentlich gehört immer zu einem Netzwerk-Device gehört eigentlich immer eine IPv4-Adresse. Bei IPv6 ist es ein bisschen anders. Da habe ich ganz, ganz viele Adressen, die ich haben kann und die ich auch meistens habe. Und das ist erstmal, wenn man das erste Mal liest, fand ich das ein bisschen, oder wenn man das erste Mal versucht, es zu verstehen, hört es sich sehr, sehr kompliziert an. Ne? Also zum ersten Mal bekommt jedes Device, was IPv6 spricht, bekommt eine sogenannte Link-Local-Adresse. Das ist eine Adresse, die fängt mit FE80 an und hat die Netzwerkmaske /10. Das heißt, die ersten 10 Bit sind quasi der Netzwerkteil. Das heißt, zu dem FE80 kommen noch die nächsten zwei Stellen dazu, die quasi der Netzwerkteil sind. Und diese Adressen funktionieren, also diese Adresse kriegt eure Netzwerkkarte automatisch per Zufall. Und die funktioniert immer bis zum nächsten Router.
Mhm.
Das heißt, alle Geräte, die quasi an einem, in einem physischen Netzwerk sind, also ich sag mal an einem Switch hängen oder an, ja, ein, auch an mehreren Switches, wenn die Switches miteinander verbunden sind. Aber alles, was, sag ich mal, über Switches miteinander verbunden sind, bis irgendwo ein Router kommt, kann über diese Link-Local-Adressen miteinander kommunizieren. Und das ist im Prinzip das, was der, das ist im Prinzip das, was du gesagt hast, Dirk. Das sind dann dieses Neighbor Discovery Protocol, mit dem über ICMP quasi ich sagen kann, wo gibt's denn hier in meinem Netzwerk einen Router, der mir sagen kann, wie ich jetzt weiterkomme ins Internet. Das ist ein bisschen anders als das DHCP. Mit DHCP mache ich ja im Prinzip so einen Broadcast ins Netz und wenn meine Router, die ich konfiguriert habe, Broadcasts durchlassen, könnte ich rein theoretisch auch über Netzwerk- und Routergrenzen hinweg diesen Broadcast senden und dann die DHCP-Antwort auch über Netzwerkgrenzen hinweg kriegen. Das funktioniert bei IPv6 nicht mehr. Das heißt, die Pakete kommen genau bis zu meinem nächsten Gerät, was sagt, ich bin ein Router und was über dieses auf dieses ICMP-Protokoll antwortet mit bestimmten Informationen, wie jetzt der Rechner sich weiter konfigurieren soll. Das sind diese Link-Local-Adressen. Das heißt, auch wenn ihr einen Rechner hochfahrt, der ein Netzwerk-Device hat und da ist IPv6 drauf freigeschaltet und ihr guckt mal, dann hat der auch ohne irgendwie, dass irgendwas anderes im Netz ist, hat er immer eine IP-Adresse, die mit FE80 anfängt. Mhm. Das sind, wie gesagt, die Link-Local-Adressen. Und das nächste, was wir haben, sind die Unique-Local-Adressen. Das ist dann ein anderer Fokus. Die heißen übrigens bei IPv6 Scopes, also ein anderer Scope der IP-Adresse. Und das kann man so ein bisschen vergleichen mit unseren bisherigen privaten IP-Adressen, die wir bei IPv4 haben. Ne, also die 192, 168er oder die 10er oder die 172, 31er. Mhm. Das sind quasi die Adressen, die ich quasi selber verteilen kann an meine lokalen Geräte oder in meinem lokalen Netzwerk. Die fangen mit FC00 an oder mit FD00 können die haben. Wobei FC-Adressen meistens vom Provider fest vorgegeben werden und FD-Adressen eigentlich so die sind, die ich selber mir ausdenken kann. Das sind Adressen, die funktionieren auch über Router hinweg, aber nur im internen Netz. Das heißt, an der Grenze zum Internet, also zum richtigen Netz, an der Grenze zum Internet werden die auch nicht mehr weitergeleitet. Das heißt, das ist das, was man am ehesten halt mit unseren privaten IPv4-Adressen vergleichen kann, die man benutzen kann. Genau, das sind die Unique Local Adressen oder der Unique Local Scope. Und der nächste Scope ist dann der Global Unicast Scope. Das heißt, das sind die Adressen und das sind dann die interessanten Adressen, weil das sind die öffentlichen Adressen, die auch im Internet funktionieren. Das heißt, die sind dann weltweit gültig. Das heißt, wenn ich einen Rechner habe, der so eine IP-Adresse aus diesem Scope Global Unicast hat, der kann mit dieser IP-Adresse steht der mitten im Netz. Ne? Das heißt, der ist auch unter dieser IP-Adresse immer erreichbar, wenn dazwischen nicht eine Firewall steht, die sagt, nee, hier darfst du nicht durch. Ne? Das heißt, das sind die Adressen, die dann wirklich auch rein theoretisch, sage ich mal, könnte ich da drunter auch einen Webserver laufen lassen, der direkt quasi aus dem Internet raus verfügbar wäre. So, und bei diesen Adressen gibt's dann auch wieder natürlich, da wäre zu einfach, wenn die einfach nur so da wären. Aber da ist es dann tatsächlich so auch, dass man die Hälfte der IP-Adresse ist sozusagen der Netzwerkteil und die zweite Hälfte der IP-Adresse, also die zweiten 64 Bit, sind der Host-Anteil, das heißt, sind mein Rechner. Und da ist es so, dass bei IPv6 erstmal per Default es so ist, dass aus diesen 64-Bit der Global Unicast-Adresse aus der MAC-Adresse des Rechners gebildet werden. Das heißt, die MAC-Adresse hat 48 Bit und dann gibt's so einen Umrechnungsmodus, mit dem man aus diesen 48 Bit MAC-Adressen 64 Bit Host-Adressen macht. Mhm. Und somit ist so eine Global Unicast-Adresse eindeutig. Das heißt, ich kann den Rechner, der dahinter hängt, quasi immer wieder identifizieren.
Ich darf mal kurz anmerken, liebe Hörer, ihr merkt schon, das ist ein deutlichen Tacken komplizierter, oder?
Ja, es ist komplizierter als IPv4. Ja, deswegen machen wir das auch nicht so gerne, wie Admins.
Also es ist eine Sache, die deutlich mehr Möglichkeiten bietet als das IPv4 und viele Möglichkeiten automatisiert bietet, die früher separate Funktionalität in den Routern benötigt haben, aber die Konfiguration und die Fehlersuche erschweren sie ungemein.
Ja, genau. Also diese Geschichte mit den Bilden des Host-Anteils aus der MAC-Adresse ist natürlich ein ganz klares Privacy-Problem. Ne? Mhm. Wenn wir das so nutzen im Internet, das heißt, wenn ich im Prinzip einen Rechner habe, der einfach so plain IPv6 macht und der macht im Prinzip Folgendes, der fährt hoch, dann kriegt er seine FE80-Adresse, dann schickt er sein ICMP-Paket raus aus dem, das kommt irgendwann bei einem IPv6-Router an. Der IPv6-Router sagt hier, du kannst dir gerne eine IPv6-Adresse ausrechnen, bitte mit diesem Präfix, das heißt mit diesem Netzanteil. Und der ist dann vielleicht 2001 Doppelpunkt Affe, Doppelpunkt Affe, Doppelpunkt Affe. Ne? So, und dann macht der Rechner für sich, also der kriegt die nirgendwo zugewiesen. Ne? Der sagt einfach, okay, ich bilde mir jetzt eine Global Unicast-Adresse aus meiner MAC-Adresse. Dann gibt es noch eine kleine Sicherheit. Das heißt, wenn er sie dann ausgerechnet hat, dann versucht er die nochmal im Netzwerk anzupingen. Um zu verhindern, dass durch irgendeinen blöden Zufall doch vielleicht eine doppelte Adresse entstanden ist. Und wenn er darauf keine Antwort bekommt, sagt er, ja, das ist jetzt meine Adresse. So, und mit dieser Adresse würde dann der Rechner, sage ich mal, immer wieder ins Internet gehen. Wenn ich irgendwann mal zu Hause meinen Provider wechsle, gehe von Provider X zu Provider Y, kriege ein anderes Präfix oder mein Router wählt sich neu ein, kriegt dadurch vielleicht ein neues Präfix, dann ist trotzdem der Rechner immer, wenn er sich auf einer Webseite meldet, ist dieser Hostanteil der gleiche. Mhm. Und ist auch noch, sage ich mal, weil ich kann aus diesem 64-Bit-Hostanteil, kann ich auch die 48-bittige MAC-Adresse wieder zurückrechnen. Dann kann ich auch noch Rückschlüsse auf Hersteller und so weiter ziehen, weil ja die MAC-Adressen auch global eindeutig sind von Geräten. Ne? Das heißt, ich kann dann schon mal sagen, das ist auf jeden Fall eine Netzwerkkarte von Hersteller X oder es ist eine IP-Kamera von Hersteller Y, was dann noch problematischer ist, ne? Weil ich dann irgendwelche IoT-Geräte eindeutig identifizieren kann und kann sagen, was das ist. Ja, und was tun wir da dagegen, dass wir das nicht haben?
Benutzen die Privacy Extension von IPv6.
Genau, wir machen noch eine Extension auf das Protokoll.
Mit dieser Extension wird halt der letzte Teil der IP-Adresse neu gewürfelt bei jedem Verbindung oder bei jedem Neuanmeldungsversuch und dadurch lässt sich nicht hundertprozentig zurückverfolgen, mit welchem Gerät ihr tatsächlich connected seid. Mhm,
genau.
Das war es ganz vereinfacht ausgedrückt.
Ja. Im Prinzip ist es so, dass sie nicht bei jeder Verbindung neu berechnet wird, sondern die Karte eine bestimmte Gültigkeit.
Ja, du hast natürlich recht.
Und dann hat mein Rechner irgendwann noch zwei von diesen Global Unicast Adressen, wovon eine nicht mehr gültig ist. Aber obwohl sie nicht mehr gültig ist, ist sie trotzdem noch erreichbar. Nur beim Senden wird sie nicht mehr benutzt. Es ist so unheimlich, unglaublich kompliziert.
Ja, aber es ist halt viel damit machbar.
Ja. Wenn man sich das anschaut, dann hat man aber jetzt oder sieht man, dass wir keinen zentralen DHCP-Dienst mehr brauchen, um IP-Adressen zu verteilen oder IP-Adressen zu verwalten. Das nimmt uns natürlich in großen Netzen wie dem Internet oder auch in größeren Firmennetzen viel Arbeit ab. als Administratoren, weil wir quasi die IP-Adresse nicht mehr selber verwalten müssen, sondern wir brauchen eigentlich nur noch einen Router, der auf dieses ICMP-Paket antwortet und sagt, hier bitte den Präfix benutzen und den Rest macht der Rechner selber. Das heißt, der rechnet sich selber seine IP-Adressen aus und wenn das DNS dahinter ordentlich konfiguriert ist, kann ich halt den Rechner über seinen Namen einfach erreichen, ohne dass ich irgendwo zentral eine Verwaltung haben muss, wo ich mir Sorgen machen muss, dass vielleicht irgendwann die IP-Adressen doch ausgehen, weil ich den DHCP-Bereich, was mir bei IPv4 immer mal passieren kann, ich habe einen IPv4-Bereich von 100 Adressen definiert und irgendwann habe ich auf einmal 102 Rechner oder 101 Rechner im Netzwerk und dann kriegt er keine IP-Adresse mehr. Ne? Und ich suche mir dann Wolf, warum auf einmal irgendwas nicht funktioniert.
Ja.
Das passiert uns ja bei IPv4 doch mal. Ne? Also mir ist es auf jeden Fall schon mal passiert, dass mir die IP-Adressen auch ausgegangen sind mit DHCP.
Ja. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass jeder Rechner selber noch als Router fungieren kann. Und damit sind Mesh-Netzwerke relativ leicht machbar. Halt, dass sich, wenn ihr euch das vorstellen wollt, ihr seid in Afrika, ihr habt irgendwo einen Router, der ins Internet zeigt und dazwischen sind lauter Geräte, die sich miteinander vernetzen können und die einfach IP-Adresse ihrer Nachbarn weiterleiten und sich so insgesamt vernetzen und tatsächlich eine Route aufbauen bis ins Internet.
Mhm.
Solche Mesh-Netzwerke sind relativ leicht mit IPv6 umsetzbar. Mit IPv4 ist es relativ schwierig umzusetzen.
Ja. Genau. Es gibt noch zwei weitere Adresstypen bei IPv6. Es gibt zum einen noch Multicast-Adressen. Das kann man eigentlich vergleichen mit den Broadcast-Adressen bei IPv4. Bei IPv4 hatten wir eigentlich immer, dass die letzte IP-Adresse in einem Netzbereich immer die Broadcast-Adresse war. Also jetzt klassisch bei 192.168.0.0/24 als Netz ist die 192.168.0.255 die Broadcast-Adresse gewesen, die quasi das ganze Netz anspricht. Sowas können wir bei IPv6 natürlich auch bauen. Da nennen sich das halt Multicast-Adressen. Und da habe ich aber dann den Vorteil, dass ich nicht nur eine Multicast-Adresse habe, sondern ein Rechner kann in mehreren Multicast-Gruppen drin sein. Das heißt, ich kann mehrere Gruppen bilden, die, sage ich mal, gemeinsam ansprechbar sind, zum Beispiel für ein Wake-on-LAN-Ping oder so, ne? Und kann dann sagen, ein Gerät ist auch in mehreren von diesen Gruppen drin. Also auch wieder mehr Funktionalität als das Broadcast beim IPv4. Und das letzte finde ich auch sehr interessant. Es gibt noch die sogenannten Anycast-Adressen. Da kann ich also mehreren Geräten die gleiche IP-Adresse geben. Das heißt, ich habe meinetwegen fünf Webserver, die gleiche Seite ausliefern. Die kriegen alle die gleiche IP-Adresse. Und das IPv6-Protokoll leitet mich zu dem, der die wenigsten Routing-Hops braucht, automatisch. Also auch ein cooles Feature eigentlich.
Ja. Also man muss dazu sagen, man kann natürlich auch in IPv4 Multicast-Domains definieren, die sind aber nicht so schön gemacht wie bei IPv6. Man kann dann mehreren Multicast-Adressen folgen, das geht auch, und sich an die Nachrichten hängen, das ist auch möglich. Aber IPv6 macht das deutlich eleganter, als wie es im alten Protokoll war. Im alten Protokoll waren die IP-Adressen 224.0.0.1 und folgende dafür vorgesehen. Und da muss man explizit einer Multicast-Gruppe beitreten. Und hier lässt sich das Ganze auch automatisch konfigurieren, relativ leicht automatisch konfigurieren.
Genau. Vielleicht noch mal ein Wort zum NDP, zum Neighbor Discovery Protocol, was das halt auch noch alles kann. Zum einen haben wir, was wir schon gesagt haben, wir haben die Parameterermittlung. Das heißt, ich kann darüber quasi gucken, was gibt's in meinem Netzwerk? Gibt es Router? Gibt es irgendwelche anderen? Gibt es Multicast-Adressen, solche Geschichten? Dann haben wir diese Stateless Address Auto-Configuration, das, was wir beschrieben haben. Das heißt, anhand der Parameter, die ich zurückbekomme, das heißt, mein Präfix, bilde ich mir selber meine IP-Adresse. Ich brauche keine zentrale Autorität mehr im Netz, die IP-Adressen verteilt. Adressauflösung macht das NDP auch. Mhm. Es macht die Erkennung von Nichterreichbarkeiten. Das ist im Prinzip die klassische Ping-Funktionalität. Ne? Das heißt, ich kann sagen, okay, der Router ist nicht da, ich muss mir einen anderen suchen.
Ja.
Funktioniert auch über das NDP. Ja.
Und ich tue das automatisch.
Ja, genau, automatisch. Ich muss nicht irgendwie erst sagen, ich probiere mal den oder so. Ne? Ja. Mhm. Und muss dann nichts umkonfigurieren, irgendwie manuell.
Ja. Das ist der Punkt, genau.
Ja. Mhm. Genau, und wir haben diese Erkennung doppelter Adressen, dieses Duplicate Address Detection, DAD, was ich schon gesagt habe, wenn ich mir eine Adresse ausgerechnet habe oder wenn mein Rechner sich eine Adresse ausgerechnet hat, dann schickt er quasi so ein Ping-Paket raus, so ein NDP-Paket und sagt hier, und wenn er darauf eine Antwort bekommt, weiß er, ist doppelt, ich muss mir eine neue ausrechnen. Wenn er keine Antwort bekommt, sagt er, okay, ich kann die behalten. Und wir können noch Umleitungen über das NDP dann auch noch machen. Das heißt, wenn wir irgendwo merken, irgendwo ist ein Kabel kaputt, dann können wir über NDP auch die richtige Umleitung finden, um dann doch noch ins Internet zu kommen.
Das Ziel ist immer, ins Internet zu bekommen.
Ja.
Zu kommen, genau.
Genau, ja. Da haben sich die Leute schon richtig Gedanken gemacht.
Ja, aber wie immer ist es halt so, dass wenn Sachen automatisch gehen, dann ist die Fehlersuche halt schwieriger, weil man dann versuchen muss zu verstehen, was hinter dem Automatismus steckt und was genau da abgelaufen ist. Und wenn es läuft, ist alles super.
Mhm.
Wenn es läuft, obwohl es nicht laufen sollte, ist es schwierig.
Ja.
Und wenn es nicht läuft, obwohl es laufen sollte, ist es halt auch schwierig. Halt diese Dinge, die so automatisch konfiguriert werden, sie sorgen doch für einige Stirnrunzeln.
Ja, ja. Ja, man hat auch eigentlich immer das Bedürfnis, also mir geht's sehr oft zu, so, dass ich sage, alles, wo ich so nicht so die Kontrolle drüber habe, was irgendwie sich automatisch ausrechnet, das will ich eigentlich nicht, weil ich eigentlich in meinem Netzwerk auch so ein bisschen der Chef sein möchte und möchte eigentlich wissen, wer da mitspielt und wer mit welchen IP-Adressen mitspielt und möchte da eigentlich auch eine gewisse Ordnung. Also ich habe immer so ein bisschen einfach so, dass man im Kopf so eine gewisse Ordnung haben möchte. Und es ist einfach so wie in der Nachbarschaft, wo man einfach jedes Haus kennt, ne? Mhm. Und nicht irgendwo durch eine unbekannte Großstadt läuft und nicht weiß, wo was ist.
Ja. Ja, und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, bei so vielen Adressen ist dann halt auch jeder Rechner über die Adresse, die er da bekommt, im Internet erreichbar.
Mhm.
Das heißt, man muss ein bisschen mehr Gehirnschmalz in die Konfiguration des Routers stecken und gucken, dass das die Pakete, die nicht durchkommen sollen, auch nicht durchkommen.
Mhm.
Weil ansonsten kann es relativ schnell ein Debakel werden, wenn das lokale System eine Sicherheitslücke hat.
Ja. Genau. Wem das mit dem Automatischen alles ein bisschen zu viel ist, der kann natürlich weiter DHCP nutzen.
Ja, DHCP 6 gibt es
natürlich
auch. Es gibt
DHCP 6, genau, da kann man auch wieder fest die IP-Adressen verteilen und ich kann natürlich auch immer noch manuell IP-Adressen meinem Device zuweisen.
Das habe ich mit meinen Servern gemacht, genau, die im Internet stehen.
Ja, wobei du ja aber also du kriegst vom Provider, meistens kriegt man ja, wenn man so einen so einen virtuellen Server sich mietet, kriegt man ja ein 64er Netz auch.
Ja,
das heißt,
ja.
Das liegt einfach daran. Also es gibt streng genommen, gibt es bei IPv6 diese Trennung Netz 24, was wir bei IPv4 kennen, 8er Netz, 16er Netz, 24er Netz, gibt's so nicht mehr. Aber es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass, sag ich mal, die Hälfte der IPv6-Adresse der Netzwerkanteil ist und die zweite Hälfte der Host-Anteil. Mhm. Das heißt, man hat es so um 64-64 geteilt, wobei dieser Netz, vorne der Netzteil mit den 64-Bit manchmal noch aufgeteilt ist. Das heißt, der Provider verteilt zum Beispiel manchmal 56er-Netze auch an größere Kunden und ich habe dann nochmal 8 Bit dazwischen, wo ich Subnetze bilden kann selber. Mhm. Ne? Und meine, und natürlich könnte ich auch hergehen und könnte dieses 64-Bit des Netzwerkanteils, könnte ich auch noch, könnte ich eigentlich auch noch mal als Subnetz, so, für Subnetting benutzen. Macht man nur bei IPv6, glaube ich nicht. Ist, glaube ich, kein guter Stil, das zu machen.
Ja, genau. Gut, das, also, das ist halt genau das Problem. Man macht nichts, weil es guter Stil ist,
ja,
aber es hindert einen keinen, das auch zu tun.
Richtig, trotzdem, man könnte es trotzdem machen, ja.
Ja, genau. Und da fängt es dann an, komisch und merkwürdig zu werden.
Ja. Ich kann ja bei IPv4 kann ich ja auch alle möglichen Netzmasken nehmen. Ich kann mir bei IPv4 auch ein Netz bauen, was nur 4 IP-Adressen hat. Ein Subnetz.
Ja.
Das heißt, da bin ich ja auch frei. Das heißt, ich bin bei der IPv6 genauso frei, wie ich es vorher bei IPv4 auch war.
Ja.
Das Problem ist, irgendwann komme ich an einen Internetrouter, an einen richtigen Router, mhm, wo ich dann irgendwann sagen muss, okay, an der Stelle muss die Adresse dann so sein, dass sie funktioniert. Das heißt, dann muss der Präfix passen.
Ja.
Ne, das heißt, und dann sind wir wieder bei Netting. Ne, auch mit IPv6 kann ich weiterhin Netting betreiben. Mhm. Gerade wenn ich diese FC oder FD-Adressen benutze, dann muss ich es tun, sonst kommen diese Rechner nicht ins Internet. Oder ich sage, das sind Rechner, die sollen auch gar nicht ins Internet, deswegen haben sie solche Adressen.
Ja.
Das könnte ich ja in dem Falle auch tun, um zum Beispiel sagen, ich habe hier meinetwegen eine kritische Infrastruktur mit Rechnern, die zwar im internen Netzwerk hängen sollen, aber die niemals nach außen kommunizieren sollen, also niemals ins Internet sollen.
Mhm.
Da könnte ich natürlich prima sagen, okay, die kriegen so eine FC-Adresse, und der Router macht kein Netting, der dazwischen hängt. Also kommen diese Rechner auch niemals ins Internet und niemand kommt übers Internet auf diese Rechner drauf.
Ja, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, da würde ich intern lieber IPv4 verwenden, bevor ich da irgendwelche Kunstgriffe anderer Art mache. Weil für mich zu Hause würden die IP-Adressen, die für die privaten Netzwerke freigegeben sind, mehr als ausreichend sein.
Ja, das ist vielleicht auch ein Grund, warum viele Admins auch bei IPv4 bleiben so lange.
Ja.
Und auch wir haben jetzt bei mir an der Arbeit auch wieder ein Projekt laufen, wo wir halt 70 Schulen anbinden. Und selbst diese 70 Schulen mit den ganzen Rechnern, die da drin sind, werden wir kein Problem haben, das mit IPv4 abzudecken. Also auch da habe ich überlegt, habe gesagt, gehst du auf IPv6, ne, jetzt machst du was Neues, und bin dann letztendlich dann doch wieder dabei geblieben, hab gesagt, nee, wir machen IPv4, dann ist auch das ganze Firewalling und VPN-Kram ein bisschen einfacher.
Ja. Für einen ersten Überblick haben wir, glaube ich, alles zusammen, oder? Ich sag das magische Wort jetzt nicht.
Ja, genau. Ich habe noch mal in den Sendungsnotizen habe ich noch mal ein YouTube-Video verlinkt. Da hat, das ist ungefähr 2 Monate, glaube ich, alt, da hat mal jemand versucht, mit IPv6 only im Internet zu surfen.
Mhm.
Ist so eine Viertelstunde lang, und der hat also einfach IPv4 bei sich abgeschaltet, hat gesagt, diese Netzwerkkarte macht nur IPv4, und hat dann einfach mal ein paar versucht, ganz normal im Internet zu surfen, und es war ein Debakel. Es ist ein Debakel.
Okay.
Also es sind immer noch sehr viele, es geht los bei wetter.com, was über IPv6 nicht erreichbar ist. Ich glaube, er hat dann Microsoft aufgerufen, was noch funktioniert hat, also Microsoft, also office.com, ne, um sich bei Microsoft 365 anzumelden.
Mhm.
Das hat noch funktioniert, die Seite aufzurufen, aber wenn er auf Anmelden geklickt hat, ging es dann auch nicht weiter. Die Anmeldesurfer sind dann auch nur noch per IPv4 erreichbar und solche Geschichten. Also ich glaube, wenn man im Moment nur mit IPv4 surfen würde, käme man nicht besonders weit im Internet.
Das muss ich mir mal anschauen.
Nur mit IPv6, nicht mit IPv4.
Ja, schon verstanden.
Ja.
Das muss ich mir mal anschauen.
Ja.
Klingt spannend.
Mhm. Daran sieht man halt, wie groß die Hemmschwelle ist, von diesem vertrauten IPv4-Protokoll wegzukommen. Und dadurch, dass man einfach mit dem Netting sehr viel von, ja, einfach IP-Adressen abdecken kann, hat man einfach nicht so diese, also ich glaube, wir spüren noch nichts von der Internet-Adressenknappheit im IPv4-Bereich.
Also ich habe jetzt heute irgendwo gelesen, dass Amazon Web Services, AWS, mittlerweile auch Geld nehmen für IPv4-Adressen. Okay. Die machen sie kostenpflichtig.
Ja.
Also damit ist der erste Großprovider dabei, echt Geld dafür zu verlangen.
Ja. Und es ist ja auch, so ein bisschen klar, ne? Also ich sag mal, die ganzen Internetanschlüsse, also alles, was früher so noch nicht Vectoring DSL war, hat ja noch die Zwangstrennung gehabt, ne? Also das heißt, einmal in der Nacht quasi Neuverbindung, das heißt einmal IP-Adresse weg, IP-Adresse wieder da. Früher hatten wir in unseren Routern immer noch die Option drin, Internetverbindung, wenn sie nicht genutzt wird, trennen.
Ja. Ne?
Das heißt, die haben dann tatsächlich auch in der Zeit, wo niemand irgendwas im Internet gemacht hat, waren die auch gar nicht verbunden, haben auch gar keine öffentliche IP-Adresse quasi belegt. Mhm. Ne? Aber heutzutage ist ja eigentlich alles so, dass die Dinger, wenn nicht mal der Strom ausfällt oder ein Update gemacht wird bei so einem Router, sind die ja eigentlich die ganze Zeit online. Es gibt keine Zwangstrennung mehr. Ne? Ich habe jetzt bei meinem auch schon wieder seit anderthalb Monaten die gleiche IP-Adresse, IPv4-Adresse, ne? Weil das Ding einfach die ganze Zeit die Internetverbindung nicht getrennt hat. Und wie einfach man heutzutage einen virtuellen Server sich mieten kann, und das bei jedem Server ist eine IPv4-Adresse dabei.
Immer noch,
Wenn ich einen physischen Server miete bei irgendeinem Anbieter, mindestens eine IPv4-Adresse ist dabei. Dass das dann natürlich irgendwann mal eng wird, ist klar. Ne?
Ihr könntet mal gucken, liebe Hörer, ob euer Handy eine IPv4 oder eine IPv6-Adresse hat. Die meisten Handys haben mittlerweile schon eine IPv6-Adresse.
Ja.
Oder sie haben eine Adresse aus dem privaten Netzbereich. Also sprich entweder 10. Punkt irgendwas, 172. Punkt irgendwas oder 192, 168. Punkt irgendwas.
Ja.
Was eigentlich auch sehr viel über die IP-Adressen aussagt momentan.
Ja. Ja, gerade die Handys, ne, ist ja,
ja.
Ist eine Riesenmasse an Geräten, die
ja
nicht unbedingt immer einen zu Hause im WLAN hängt, sondern sehr oft halt auch über den Netzprovider, wenn man draußen ist, ne, einfach so, nicht einfach so im Internet, aber im Prinzip über die Router des Providers dann geht. Ne?
Ja.
Und die machen alle noch Netting.
Ja, definitiv.
Weil IPv6 only macht, glaube ich, machen die wenigsten.
Das stimmt, ja.
Gut. Ja, das war ein ziemlich technisches Ding heute.
Ja.
Ne? Ich hoffe, es war nicht ganz so unverständlich, was wir versucht haben, euch zu erklären.
Na, Fazit ist schon, dass man es braucht, definitiv. Vielleicht noch nicht in den eigenen vier Wänden, aber wenn man aus den eigenen vier Wänden rauskommt. Und dass man es nicht wegleugnen kann. Es ist gekommen, um zu bleiben. Was ich nur momentan noch nicht sehe, ist, dass IPv4 komplett verschwinden wird. Das denke ich eher nicht. Und in welchem Umfang das noch weiter genutzt wird, das werden wir ja sehen.
Ja. Wie gesagt, wenn irgendwas falsch war, wenn irgendwas von eurer Seite zu ergänzen ist, wenn ihr vielleicht noch Fragen habt, würden wir uns wie immer über Feedback freuen. Gerne als Kommentar in unserem Blog oder in unserer Matrix-Telegram-Gruppe, die zusammen verbritscht ist. Und wir haben jetzt auch einen Account im Fediverse für uns.
Ein Mastodon,
aber ihr könnt natürlich auch mit allen anderen Fediverse-Diensten uns erreichen. Das ist ja das Schöne beim Fediverse.
Ja.
Auch das ist, ich will es nicht auf unserer Homepage verlinkt, hoffentlich. Ich gucke gerade mal nach. Ist noch nicht auf unserer Webseite, kann das sein?
Aber wenn die Folge rauskommt, ist es bestimmt da.
Wenn die Folge rum da, genau, ja. Dann ist es bestimmt schon. Es ist noch nicht drauf. Auf unserer Webseite.
Wie konnte das passieren? Live
wie konnte das passieren?
Live für Sie getestet.
sucht einfach mal nach @Bassum im Fediverse, dann findet ihr uns auch.
Und ihr findet natürlich auch die anderen Podcasts von Nerdzoom Media. Unsere Adresse ist @Bassum@social.nerdzoom.media. Und da könnt ihr auch die anderen Podcasts erreichen.
Genau.
Ja, ihr habt's geschafft.
Wir haben's geschafft.
Wir haben's geschafft. Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna?
Das gibt noch einen späten Altersgong.
Genau. Ja. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen.
Bis dann. Tschüss. Ciao.